Hallo und herzlich willkommen bei Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über Polen und wie auch sie in der Pension reicher sein werden als wir Österreicher. Stichwort persönliches Investmentkonto. Dann sprechen wir über den immerwährenden Wirtschaftsabschwung in Österreich und die Ideen unserer Politiker, dem Herr zu werden. Außerdem gibt's News zum Heiligen Gral, nämlich den norwegischen Staatsfonds und natürlich unseren Lieblingsamerikaner, dem lieben Trump. Er ermöglicht nämlich jetzt Bitcoin zur Altersvorsorge. Ja, außerdem gibt's wieder einen Community-Blog mit spannenden Fragen oder wie heute auch Kommentaren, wie zum Beispiel, ich halte meine Aktien bei Bitpanda und bin damit zufrieden. Im Community-Blog lösen wir dann auf, warum das in Österreich gar keine so gute Idee ist. Und wenn jetzt auch du Fragen hast oder irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen, die auch andere interessieren könnten, ja, dann schick sie uns einfach. Wir lesen alles, versprochen. Natürlich, bevor wir jetzt da loslegen, viel Spaß einmal beim Zuhören und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Ja, Markus, servus, wie geht's dir heute?
Ja, servus, lieber Philipp, vielen Dank, freut mich, dass ich wieder dabei bin. Du hast jetzt eh schon die heutigen Themen angesprochen, sehr, sehr spannende Themen. Gerade so dieses Thema Polen, norwegischer Staatsfonds, das triggert immer ein bisschen, zumindest mich persönlich. Deswegen freue ich mich auch heute wieder einmal dabei sein zu können beim eigenen Podcast. Und ja, legen wir los, würde ich sagen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, absolut. Hat dich sonst da irgendwas beschäftigt in der Woche? Hast du irgendwas, was relevant wäre für uns oder für dich auch, was du uns erzählen willst?
Ja, du, es ist ja jetzt die komplette Urlaubszeit, ne? Auch selber plant man wieder das ein oder andere vielleicht noch. Aber aus wirtschaftlicher Sicht finde ich ganz klar, was ich jetzt schon gesagt habe, das Thema ist ja auch sehr ein bisschen übergeschwappt, auch Richtung Österreich. Auch in Deutschland hat das hohe Wellen geschlagen, dass da ja der polnische Finanzminister jetzt sagt, wir schaffen hier ein ganz neues Modell. Wir möchten hier, dass die Leute wirklich investieren. Und bin da schon auch gespannt zu deiner Meinung dann dazu, was du dann dazu sagst. Aber ich glaube, wir sollten es einmal von vorne aufhören, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Polen.
Ja, und bevor wir mit dem starten, fangen wir mal an mit dem norwegischen Staatsfonds. Den haben wir schon das ein oder andere Mal da behandelt im Podcast. Und das erste Halbjahr ist rum und der norwegische Staatsfonds hat gleich mal fast 6% Rendite erwirtschaftet, also fast 60 Milliarden Euro. Wenn man es umrechnet auf österreichische die jährlichen Kästeinnahmen, wäre das ungefähr 10-mal so viel wie unsere jährlichen Einnahmen, sogar mehr wie 10-mal. Also da sieht man halt wieder, was lange währt, bringt uns Cash, wenn man es halt gescheit macht. Also wäre natürlich eine super Sache für uns, oder, wenn die ÖPAG da in die Richtung gehen würde.
Wir reden ja vom ersten Halbjahr, das ist ein Halbjahr. In Österreich hast du gesagt, das wäre schon die Case von einem ganzen Jahr gewesen, ne? Die Einnahmen dazu. Also das ist schon richtig, richtig, richtig stark. Aber man muss auch dazu sagen, den norwegischen Staatsfonds gibt es halt nun mal auch jetzt schon einige Jahre. Der hat sich das einfach langfristig aufgebaut. Und man könnte auch als Kleinanleger sich das eigentlich als Vorbild nehmen und sagen, was eigentlich möglich ist, wenn man langfristig partizipiert. Sieht man auch am norwegischen Staatsfonds, wie der sich quasi positiv aufgeblasen hat. Und ja, ich bin da voll deiner Meinung. Also ich finde es sehr, sehr schade, gerade auch wenn man Richtung ÖBAG geht. Ich meine, man könnte das jetzt wahrscheinlich vergleichen. Die ÖBAG ist vielleicht ein Mini und da kommt ein richtig großer Truck wieder norwegische Staatsfonds und fährt da mal einfach drüber, ja, und sichert somit aber auch dieses ganze System in Norwegen ab. Pension, Gesundheitssystem, Renten, also Pensionssystem. Bei uns ist das einfach nicht der Fall. Bei uns, ja, wir schießen halt viel zu. Es geht auch wenig in diese Richtung, ehrlicherweise. Und ja, wenn ich weltweit diversifiziere, ich habe es ja trotzdem in meiner Hand als Staat, an was ich investiere. Das heißt, das ist ja der große Vorteil. Ich kann weltweit diversifiziert investieren in die breite Weltwirtschaft, kann mir aber auch ganz klare Regeln setzen als Staat. Ich muss auch als Staat eine gewisse Vorbildwirkung haben und kann auch einige Sektoren, wenn ich das möchte, ausschließen. Ja. Wie siehst du das, Philipp?
Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Nies?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Was ich immer ganz lustig finde, ist, auf der einen Seite wollen wir mit jedem Land der Welt irgendwelche Geschäfte machen, aber investieren wollen wir nicht so auf die Art, ne, in die Unternehmen. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Auf der einen Seite versuchen wir, alle möglichen Deals auszuhandeln. Auf der anderen Seite kann die ÖBAG oder welches Vehikel immer in Österreich dafür vielleicht in Zukunft vorgesehen sein könnte oder möglich wäre, wollen wir nicht investieren. Nicht einmal gescheit in unsere Unternehmen. Also ich verstehe es ganz, weil du vorher gesagt hast, der norwegische Staatsfonds, der Truck, der riesige, ja, der ist wirklich riesig. Wir reden da von 20 Billionen NOK, also den norwegischen Kronen, oder auf Euro umgerechnet fast 1,7 Billionen Euro, also Billionen, 1700 Milliarden. Also das sind alles Zahlen, wenn man sich gar nicht fassen kann. Und deswegen sind die Norweger auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, so, ich glaube 300.000 pro Kopf haben die ein Vermögen für die Pension, und das ist halt schon ein Wahnsinn. Wir sind im Minus eigentlich, kannst du sagen, weil wir haben ja kein Sportes für die Pensionen, aber bei uns ist das Umlageverfahren, das genau heute eingezahlt wird und morgen eben den Pensionisten ausgezahlt wird, so auf die Art. Also von dem her ist das ein bisschen, ja, das ist eine komplett andere Geschichte, und das ist halt leider wirklich schade. Und trotzdem, also dem trotzdem 60 Milliarden Euro Gewinn oder Rendite erwirtschaftet, kannst du sagen, obwohl die Krone stärker worden ist und dadurch der Fondswert um 1 Billion NOK, also durch die Währungseffekte eigentlich, gesunken ist. Also da sieht man trotzdem, wenn man lang dabei bleibt und so wie gesagt, breit gestreut, und da sieht man die Stärke der Aktienmärkte. Wenn man es breit streut, dann kann man halt weltweit mitverdienen. Und das ist ja das, was wir ja immer propagieren. Und ja, die Norweger machen es uns vor und wir machen es leider nicht nach. Das ist halt leider das Problem.
Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass das seit gestern so ist. Also ich finde, wir haben das Thema auch schon oft bei uns im Podcast gemacht oder thematisiert sonst wo. Einfach schade, dass wir uns oftmals an Dinge anlehnen oder uns um Dinge kümmern, die vielleicht jetzt nicht diesen Output generieren, der es vielleicht tun sollte, aber gewisse wirklich, wirklich relevante Dinge werden einfach vor hin und her geschoben, oder man meint eben aus seiner eigenen Einstellung heraus, es gibt hier kein Problem. Ich glaube, das ist das größte Problem an der Tatsache, dass da hier kein Problem gesehen wird. Es hört sich jetzt blöd an, aber das ist einfach so, wenn du kein Problem siehst, hast du auch keinen Handlungseffekt oder wirst du auch nichts machen. Ich finde es einfach super schade. Ich glaube, wir hätten ein Riesenpotenzial. Österreich, wie es der Name schon sagt, ist ja doch noch immer ein reiches Land, und wir hätten noch immer viel, viel Potenzial, was wir eigentlich schon über die Jahrzehnte liegen haben lassen. Dementsprechend sollten wir uns da mal anlehnen. Vielleicht, Österreich ist ein Land, was sich immer an anderen Ländern sehr gern bedient. Also gerade Deutschland, meistens aber auch Skandinavien wird viel geschaut, aber anscheinend bei der Thematik nicht. Sollte es aber in Europa zu einer bisschen, ich will nicht sagen Revolution, aber zumindest so weit kommen, dass die einzelnen Staaten verschiedene Maßnahmen ergreifen, dass die kleinen Leute für ihre Pension vorsorgen können oder zum Investieren, dass es einfach vereinfacht wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Österreich irgendwann einmal auch hier vielleicht nachzieht. Dazu braucht es aber auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen, ganz einfach, und dementsprechend ein langer Weg.
Und
man kann dann immer nur sehr neidisch auf Norwegen zum Beispiel jetzt blicken und auf die Bevölkerung dort, ehrlicherweise.
Ja, weil du gesagt hast, wir haben viel Potenzial, was wir da verschenkt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnte. Wir reden da von 330 Milliarden Euro auf den Sparbüchern, die was eigentlich de facto nichts bringen. Wenn du nur ein Bruchteil, das haben wir ja schon 100.000 Mal durchgekaut, aber wenn du nur ein Bruchteil irgendwie investiert werden würde, das wäre halt der Wahnsinn, jetzt auf privater Ebene. Aber ja, das ist leider etwas ein saurer Drop. Aber dann würde ich sagen, wir gehen dann so mal zu was Süßen. Markus, bist du ein Süßer?
Das sollten andere Leute bewerten.
oder sagen wir so, isst du gern süß oder Nutella?
Nein, ich esse grundsätzlich schon gern süß. Ich versuche mich
so also Schokolade
gesund, und zu ernähren. Ja, genau. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Ich bin schon sportlich, aber hin und wieder so eine Schokolade sage ich jetzt mal nicht nein. Aber Nutella per se eigentlich nicht. Das ist mir dann too much.
Dann haben wir aber beide bald vielleicht ein Problem, weil die Haselnüsse werden um 35% teurer. Weil.
Was machen wir dafür?
Ja, das ist umsteigen. Vorher noch einkaufen vielleicht, ne? Eindecken. Weil das Problem ist, der Spätfrost in der Türkei, das habe ich nämlich jetzt letztens gefunden. Und da werden halt eben die Nutella, Schokoladen etc., da wird es wahrscheinlich wieder Auswirkungen im Preis geben, weil die Türkei für 60% des weltweiten Haselnussbedarfs zuständig ist. Das heißt, die haben eigentlich ein bisschen ein Monopol fast, ne, kannst du sagen. Also ist ja nur gut dabei, was man so gar nicht hört, aber womöglich wird unsere Sünde wieder teurer.
Ja, das Einzige, was ich hin und wieder mal kaufe, sind diese Knoppers, falls du die kennst.
Ja,
das
sind
wird auch vielen Zuhörern der ein oder andere Begriff sein. Oder vielleicht selber, ich kaufe es nicht oft, aber manchmal ist es ein ganz, ganz netter Snack. Und ich glaube, da sind ja natürlich auch Haselnüsse drin.
Ja, klar,
also muss ich mir vielleicht beim Vorrat dann Knoppers anlegen. Vielleicht. Aber wie du sagst, Ausfallernte, quasi fast eine Monopolstellung, ist natürlich ein Riesenproblem, auch weltweit gesehen dann. Wir könnten es auch runterbrechen. Wir haben ja auch in Österreich solche Probleme teilweise. Wenn ich an die Marienernte in der Wachau denke, gibt es oftmals gefühlt ja jetzt schon fast jährlich irgendwelche Ausfälle durch Spätfrost etc. Das wird ein Thema, was uns in der Zukunft durchaus noch sehr, sehr beschäftigen wird in verschiedensten Branchen. Deswegen glaube ich, es wird nicht nur an der Schokolade liegen, aber der Kakaopreis, der war ja auch schon vor einiger Zeit, Wochen, Monaten, war der schon mal ein heißes Thema, ist ja auch nach oben geschossen, wo dann auch verschiedene Konzerne wie eben Mondelez, wo eine Milka oder was auch immer dazugehört, schon gesagt haben, ja, also diese Preise, die können wir ja dann eigentlich nicht halten, da müssen wir nach oben gehen. Und der Aufschrei war groß, weil wer verzichtet denn gerne auf seine Sünde, sage ich einmal, oder?
Also wenn uns der Wachauer, was hast du vorher gesagt, Marillenbrand ausgeht, dann geht's rund in Österreich.
Ich glaube, da gehen wir mal auf die Barrikaden. Aber die Marillenmarmelade aus der Wachauer ist schon was sehr Gutes, muss ich sagen. Ja. Meine Oma immer sehr frisch gemacht, die ist noch aus der Gegend. Und dementsprechend war sie mein Traum.
Sehr gut, ja. Na, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter weg von uns, gehen wir über den großen Teich zum Trump. Der erlaubt nämlich zukünftig Bitcoin und andere Kryptowährungen in dem US-Altersvorsorgeplan, also diesen 401k, den es dort gibt. Also es gibt jetzt dann neuen Spielraum für Kryptos, Immobilien, Private Equity, digitale Assets, die werden alle gleichgestellt, also sind sie auch möglich für diese Altersvorsorge. Also, was sagst du jetzt dazu, Markus? Würdest du das auch für gut befinden oder würdest du sagen, eher nicht so gut?
Ja, ist im Prinzip nichts anderes, wie jetzt, weiß ich nicht, dass du quasi das Investieren ein bisschen demokratisierst oder die Leitlinien ein bisschen runter revidierst. Du kannst halt wirklich viel, also du solltest den Leuten das Werkzeug dazu geben. Was sie daraus machen, ist ihr Ding eigentlich. Ja, Kryptowährungen ist so eine Geschichte. Auf der anderen Seite denke ich mal wieder, das ist natürlich für den Kryptomarkt an sich eine mega Chance, wieder sehr viel Liquidität hier reinlaufen kann oder wird. Da werden halt viele Milliarden jetzt auch reinfließen. Also viele sagen ja, okay, ich möchte in diesen Altersvorsorgeplan, der ja ganz, ganz bekannt ist und ganz normal ist in Amerika, auch Kryptos mit reinnehmen. Ich glaube, das schafft wieder mal in dem Krypto-Space ein Riesenvertrauen. Gerade, also denke mal zurück, Philipp, vor ein paar Jahren, das wäre undenkbar gewesen, dass eine Regierung sagt, schon gar nicht die Amerikaner, also wir nehmen das jetzt auch, die Kryptowährungen als Asset in unser altbewährtes Altersvorsorgeplan für die Bevölkerung auf, kann man sich schwer vorstellen. Ist natürlich mit Trump jetzt ein bisschen einfacher gelungen, sage ich mal, wäre jetzt wahrscheinlich mit den beiden jetzt nicht, oder kann man jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich eher weniger umgesetzt worden oder nicht auf der Agenda vielleicht gewesen. Grundsätzlich befürworte ich alles, was irgendwie den Leuten eine Möglichkeit gibt zum Investieren und einen einfacheren Zugang und weniger Bürokratie schafft und ermöglicht. Also von daher sehe ich es eher als eine positive Maßnahme. Was ich immer nur spannend finde, ist, wenn sich Regierungen oder Politik einfach mal um 180 Grad einfach drehen und sagen, naja, vorher war es eigentlich ein Shit, bitte passt auf, macht's das nicht. Wir haben den Dollar, wir wollen kein Bitcoin etc., das ist ja auch noch alles nicht so lange her. Diese These und jetzt sagen wir, nee, es ist ein super Asset, investiert und geht schon los, auf geht's. Also wie du das siehst, ich bin niemals Österreicher in der Position, wo ich mir denke, es wäre doch alles ein Traum, wenn wir sowas in die Richtung überhaupt hätten, aber wir reden halt immer von anderen Ländern und vom Ausland, dass hier was Positives passiert, hier was Positives. Jetzt haben wir über den Gewinn von Norwegen geredet, jetzt haben wir über die USA geredet, dass die Kryptos integrieren in den Altersvorsorgeplan. Jetzt kommen wir dann noch zu den Polen später auch noch und wir sitzen da und können eigentlich nur weinen, oder Philipp?
Zu Österreich kommen wir dann auch noch, aber das ist eher nichts so Positives, das ist halt das Problem.
Komisch, schade. Nimm doch mal gute Nachrichten mit,
Philipp. Ja, ich kann nicht finden, was soll ich machen?
Ja, ich weiß, ja. Es ist
schlimm. Was halt da immer spannend ist, also wenn man jetzt anschaut, diesen BlackRock Bitcoin ETF, der ist jetzt schon über 85 Milliarden groß und wann ist der aufgelegt worden? Ich glaube letztes Jahr im Jänner oder sowas. Also das ist ja irre, also das in der kurzen Zeit so einen Marktwert zu kriegen, weil halt einfach dieses Thema so viel Aufmerksamkeit kriegt, aber auch genauso wie du sagst, Vertrauen. Also das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, also ich glaube auch, dass das mittlerweile ein Asset ist, das auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad ernst genommen wird. Vielleicht, oder ich gehe auch davon aus, dass es uns langfristig auch begleiten wird als weiteres Asset, nicht als irgendein Ersatz. Also meines Erachtens haben wir schon das ein oder andere Mal besprochen. Ein bisschen Bitcoin zum Drüberstreuen gehört vielleicht in jedes Depot. Aber natürlich muss man auf sich selber schauen, was halt reinpasst und wie man sich damit fühlt, ne? Weil es halt am Ende des Tages doch nichts ist, was man angreifen kann, wie zum Beispiel bei Apple iPhone oder sowas, sondern das ist halt einfach ein digitales Asset. Das kann man halt einfach nicht angreifen. Und das erwirtschaftet per se auch nichts, keine Umsätze, keine schafft keine Arbeitsplätze oder nicht unbedingt viele.
Es schafft einfach einen großen Akzeptanz. Vorschuss mittlerweile. Wir sind jetzt einfach schon in einer Zeit angekommen, einfach digitale Assets einen riesen Stellenwert mittlerweile einnehmen. Die Welt wird immer digitaler. Bitcoin auf jeden Fall kennt ja jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr viele Leute. Es hat sich über die Jahre einen gewissen Vertrauensbasis erschaffen, würde ich sagen, und dementsprechend ist es einfach auch too big to fail, wie es so schön heißt. Wir sind jetzt in einer Range langsam angekommen. Wenn das jetzt als große Luftblase explodieren würde, das Ganze, und es sich herausstellt, es wird irgendwie gehackt und die Bitcoins sind alle nicht safe und das ganze System implodiert, ich glaube, dann hätten wir ein Riesenproblem am Kapitalmarkt. Das würde dann auch bei den Unternehmen oder generell in der Wirtschaft einfach nicht spurlos vorbeigehen. Also das darf man halt auch nicht vergessen, was natürlich ich jetzt nicht kommen sehe, aber ich meine halt nur den Stellenwert ein bisschen herauszustreichen, gerade von Bitcoin. Wir sind einfach in einer Periode angekommen, wo einfach Bitcoin auch in der Weltwirtschaft angekommen ist.
Das wäre nach Stand heute der größte Scam aller Zeiten, weil OneCoin war, ich glaube, 1,5 oder 2 Milliarden, und wenn es jetzt Bitcoin wäre, Halleluja. Also das wäre, da hätten wir gravierende Probleme, weil sich doch schon die gewisse Wirtschaft ein bisschen auf das draufgesetzt hat, sage ich mal. Ja, wäre auf jeden Fall heftig. Aber trotzdem, das Thema Eigenverantwortung wäre da wieder ganz groß zu schreiben, meines Erachtens, jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei uns, und das wäre natürlich ein Vorteil, wenn es nicht so Bevormundung geben würde seitens der Politik, sondern mehr in Eigenverantwortung, so wie es jetzt vielleicht die Polen machen. Und jetzt, Markus, einmal die erste Frage. Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt dein Depot, also was du hast, beim Verkauf eigentlich keine Steuern mehr zahlen würdest? Was wäre da deine Reaktion?
Also aus jetziger Sicht, es eher für mich wie ein Fiebertraum, glaube ich. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlich unrealistisch aus heutiger Sicht.
Also du würdest dich vermutlich freuen, ne? In die Luft
springen. Das ist wahrscheinlich noch untertrieben, dass ich mich freuen würde. Es wäre einfach ein Game Changer. Ehrlicherweise gebe ich zu. Also es würde mich immens freuen. Ich würde wahrscheinlich gar keine Worte finden, weil wir einfach auf diese Thematik auch lang hinfiebern. Auf der anderen Seite, was braucht es dazu? Wir brauchten mal eine Behaltefrist dafür oder einen gewissen Freibetrag, um etwas steuerlich etwas nicht steuerlich quasi zu realisieren. Und das macht es halt einfach, glaube ich, aus heutiger Sicht einfach sehr schwierig. Aber ich glaube, Philipp, dir würde es nicht viel anders gehen. Du würdest wahrscheinlich, du würdest dich aufs Rennrad setzen und wahrscheinlich die beste Performance deines Lebens raushauen, weil du dich so freuen würdest.
Wieder im Hinterrafen vorne die ganze Zeit, ne?
Bergauf, ja, genau. 19 Grad Steigung.
Aber jetzt muss ich dich leider von deinem Fiebertraum wieder aufwecken, weil bei uns ist es leider noch nicht so. Aber nicht nur in Schweden, sondern auch in Norwegen, nicht nur in Schweden, sondern in Polen soll jetzt was kommen. Und die werden dann in Zukunft wahrscheinlich auch reicher wie wir. Also das persönliche Investmentkonto soll ab 2026 kommen. Und das Vorbild ist das schwedische ISK, also das Investment Savings, die Accounts, die dort auch den Kapitalmarkt revolutioniert haben, oder das Pensionssystem, ne? Also die Polen gehen ähnlich zu den Schweden vom ihren System her und werden langfristig reicher. Weil was heißt das jetzt? Also das ist OKI auf Polnisch, ich kann es auf Polnisch nicht aussprechen, deswegen habe ich jetzt nur die Abkürzung OKI genommen. Was soll jetzt kommen? Ein steuerbegünstigtes Konto fürs langfristige Investieren. Und das Ziel ist ganz klar, und das sieht man dann auch in den Steuerfreibeträgen, dass man die Menschen weg vom Sparbuch an den Kapitalmarkt bringt. Und das ist echt spannend, weil der Finanzminister aus Polen, der war in dem Fall die treibende Kraft, wenn wir jetzt ein bisschen nach Österreich schauen, unser Finanzminister ist jetzt eher treibende Kraft für Preisregulierung oder sonstige Geschichten, nichts für Altersvorsorge reformieren.
Ja, mehr staatlich, weniger.
Genau, mehr Staat, weniger Eigenverantwortung, genau, das ist eher so unser Ding. Und was da spannend ist jetzt in Polen, was da geplant wäre, es ist noch nicht ganz durch, beziehungsweise die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht alle geklärt, aber es schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Es soll bis zu 23.000 Euro Vermögen steuerfrei sein. Pro Jahr würde ich jetzt einmal vermuten, das habe ich jetzt nicht so ganz herausgefunden, aber ich würde es einmal so vermuten. Das heißt, auf Aktien- und Kapitalmarktgeschichten, also ETFs, Fonds und so weiter, lustigerweise auf Tagesgeld, also am Sparbuch oder irgendwelche Anleihen, also so eine Sparanleihen, also was ja nichts, was halt viel abwirft, da soll es den Freibetrag bis maximal 5.750 geben. Das heißt, da sieht man, sie wollen explizit, dass die Leute weg vom Tagesgeld gehen, von den Zinsen und wirklich in den Kapitalmarkt. Weil wenn man jetzt anschaut, knapp 6.000 Freibetrag beim Tagesgeld und 23.000 am Kapitalmarkt, das ist auf jeden Fall eine Ansage zum Kapitalmarkt. Also ein wirklich Vertrauensvorschuss oder ein Vertrauenszeichen. Und das wäre halt bei uns auch geil. Und diese 23.000, alles was drüber wäre, also nach dieser jährlichen, Steuer- oder Steuerfreibetrag, dann würdest du so mit ungefähr 0,8 bis 0,9%, also unter 1% an Steuern zahlen. Das wäre halt jedes Jahr, aber nicht einmal ein Prozent, gell, auf das, was du da investierst. Und auch nur das, was drüber ist, über diese Freigrenze. Also wir reden da von wahrscheinlich ein paar Euro. Und ich habe da ein kurzes Rechenbeispiel noch mitgebracht, weil aktuell ist ja die Belka-Steuer auf Gewinne, Zinsen und Dividenden, so wie bei uns die KEST, die ist bei 19%. Also da schon weit weniger wie wir. Das sind fast 9% weniger. Also das ist schon nicht wenig. Und da ist jetzt die Frage, wenn man es jetzt umrechnen würde. Angenommen heute, man investiert oder man hat einen Gewinn von 10.000 Euro im Depot und verkauft. So, dann wäre heute nach jetzigem Stand in Polen knapp 2.000 Euro, also 1.900 Euro Steuern fällig. So, wenn jetzt dieses OKI kommen sollte und du 10.000 Euro drüber bist, über der steuerfreien Grenze, also hättest du jetzt 33.000 zum Beispiel investiert, davon 10.000 davon sind Gewinn, die nicht mehr in den Steuerfreibetrag fallen, dann legen wir da bei einer Abgabe von 0,8, 0,9. Das heißt, das sind 80 bis 90 Euro jährlich an Steuern. Das heißt, du sparst eigentlich fast 2.000 Euro. Das ist halt aber echt der Wahnsinn. Und diese 2.000 Euro, die arbeiten halt jetzt wieder weiter. Das heißt, du hast so einen extremen Steuerstundungseffekt eigentlich und so einen Vorteil vom Zinseszins, dass sich das langfristig extrem viel, extrem rentiert. Obwohl du jedes Jahr, wurscht, ob du jetzt Gewinne machst oder nicht, auf dein Vermögen die knapp 1% Steuern zahlst. Trotzdem, am Ende des Tages bleibt da halt viel, viel mehr über. Und ich habe noch was anderes gerechnet. Also habe jetzt da nicht ins Skript mit reingenommen, weil es ein bisschen komplizierter oder komplexer war. Angenommen, wir würden das in Österreich auch so einführen, dann wäre das natürlich ein ziemlicher Einschnitt für den Staat vom KESS-Thema her. Weil die 4,3 Milliarden, was wir so 2022 eingenommen haben, die werden wir nicht so schnell oder erst wirklich spät wieder sehen pro Jahr. Aber du hättest halt jedes Jahr ein relatives planbares Einkommen für den Staat, weil halt einfach du diese, für mich ist 1% da hast, aufs Volumen. Und je mehr Leute dann investieren, desto mehr wird's. Und also langfristig gesehen würdest du trotzdem wahrscheinlich mehr machen als jetzt. Aber das wäre halt also ein Wunschgedanke. Also wie findest du jetzt das System? Würdest du das für Österreich auch gut finden? Weil die Schweden machen es ja sehr ähnlich. Die haben genau das Gleiche, keine Steuern auf Gewinne, sondern auch diese Pauschalabgabe pro Jahr mit 0,8 oder 0,88% auf dem Depotwert. Da haben wir mal einen kleineren Freibetrag, nicht die 23.000 wie in Polen da, sondern 13.000. Hm. Wie würdest du es jetzt finden für die persönlich jetzt oder für uns in Österreich?
Ja, also zuerst einmal nach deiner Erklärung, jetzt hast du mich eigentlich wieder in den Fiebertraum zurückgeschickt. Das war einfach so schon wunderschön anzuhören. Aber ich sage einmal, alles, was irgendwie dem Bürger, der Bürgerin wirklich hilft zum Investieren, Vorsorge zu betreiben, den Kapitalmarkt weiter zu demokratisieren, weniger Eingriffe durch den Staat, mehr Selbstverantwortung. Alles würde ich da in die Richtung befürworten. Und wenn du dir das Modell jetzt anschaust, was Polen macht, angelehnt an das schwedische Modell, dann machen sie ja schon sehr viel richtig. Also da kann man eigentlich nur den Hut ziehen, wenn diese Umsetzung jetzt so erfolgt, und kann jeden polnischen Staatsbürger nur dazu gratulieren. Man kann vorsorgen. Und was auch ist, es gibt ganz klare Lenkungseffekte, die erwünscht sind von der polnischen Regierung. Du hast das angesprochen, Thema Tagesgeld etc. Du hast halt einen kleineren maximalen Freibetrag. Gut, das ist dann gut für die Notgroschen etc. Aber man will ganz klar in diese Investitionsschiene gehen. Und die hatten aber davor schon ein besseres Modell als wir, weil mit 19% ist das auch schon mal um einiges weniger als unsere 27,5%. Und es hört sich jetzt so blöd an, aber ich wäre schon zufrieden, wenn wir das Niveau von Polen hätten, was sie bis jetzt hatten. Das wäre schon besser, als noch immer nicht das Beste, weil eine Steuer draufklatschen und erledigt ist halt einfach schade. Ich sehe das einfach sehr positiv, wenn man verschiedene steuerlichen Anreize setzt. Und im Nachgang hat der Staat einfach viel mehr davon, weil man sieht es ja in Norwegen oder auch in Schweden, desto mehr Geld da reinkommt, desto mehr Geld auch die Leute investieren, auch wenn es ein kleiner Steuersatz ist, über diesen Freibetrag von eben dieser 0,8-0,9%, nimmt der Staat ja trotzdem über die Quantität des Geldes, quasi über die Leute, sehr, sehr viel Geld mit der Zeit ein. Und was wir heute noch gar nicht besprochen haben, du entlastest halt einfach auch dieses Pensionssystem auf Dauer. Die Leute haben diese Eigenverantwortung, sie haben selber auch bis zu einem gewissen Grad vorgesorgt. Es soll ja nicht die staatliche Pension 1:1 zu ersetzen, es soll einfach nur eine weitere Säule sein, die einem hilft, seinen Lebensabend entspannter zu bestreiten. Und mir kann kein Mensch auf dieser Welt erzählen, dass es nicht im Sinne des Allgemeinwohls ist, wenn jeder einen angenehmen Lebensabend bestreitet. Und um das geht's mir ja persönlich zum Beispiel am meisten in dieser Thematik. Und ich weiß nicht, warum man das nicht versteht, warum man da nicht in die Gänge kommt und solche mal sich an das polnische Modell oder eben auch jetzt wie die Polen an das schwedische Modell oder wie auch immer ein bisschen anlehnt. Und da ist es mir ehrlicherweise völlig egal, ob da jetzt eine kleine Abweichung vom Polnischen zum Schwedischen oder was auch immer. Ich würde das mit Sanctus unterschreiben sofort und würde sagen, ihr seid die Geilsten und fertig. So, das soll jetzt keine Brandrede gewesen sein, aber ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich weiß nie, ob ich richtig weinen oder lachen soll. Ich freue mich halt, wenn in Europa auch was in die Richtung passiert, aber auf der anderen Seite sitzen wir halt hier immer in Österreich und es geht nichts in die Richtung. Also ich habe eher das Gefühl, wenn der Herr Finanzminister die Möglichkeit hätte, würde er wahrscheinlich die Kapitalertragssteuer noch erhöhen, ohne ihm das jetzt irgendwie direkt vorwerfen zu wollen, was mir auch nicht zusteht. Nur vom Gefühl her ist es eher so in die Richtung, da geht es eher noch in die andere Richtung als in die beschriebene Richtung. Und das ist das, was mich eigentlich so stört in Österreich. Und ich hoffe dann doch, dass das irgendwann einmal sich ändert. Also wir können ja auch mal kleiner anfangen. Führt's mal einen Freibetrag ein, sowas gibt's nicht. Führt's mal eine Behaltefrist ein, die von mir aus höher ist, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber startet's mal damit und schaut's mal, dass ihr hier an die Gänge kommt. Und da brauche ich auch nicht immer als Ausrede den maroden Staatshaushalt. Ja, den Hammer, brauchen wir nicht drüber reden. Als Finanzminister hast du jetzt bestimmt auch noch einmal ganz andere Sorgen. Ist auch so faktisch. Aber es wäre halt auch einfacher, wenn wir ein Modell ähnlich wie in Norwegen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch mehr Spielraum jetzt als Finanzminister, um irgendwie Geld zu lukrieren. Auch die ÖBAG gibt dem Finanzminister ja jährlich ordentliches Geld. Und verstehe ich dann nicht, warum man denn nicht in diese Richtung auch ein bisschen denkt oder lenkt. Also ich glaube, Philipp, du wirst das wahrscheinlich sehr ähnlich sehen und wärst schon zufrieden, wenn wir in diese Richtung nur ansatzweise kommen würden.
Was jetzt gut ist, wir schauen ja sehr viel da in Richtung Polen, weil sie ja da aufstrebender Markt sind. Das heißt, wir könnten uns da ein bisschen was abschauen für die Zukunft. Vielleicht gelingt einmal irgendwie der Schwenk. So wie du sagst, das wäre schon mal gut, wenn es einen Freibetrag geben würde. Aber ich würde sogar noch ein bisschen weiterdenken, weil du hast vorher gesagt, es soll jeder seinen Lebensabend genießen können. Ja, vollkommen. Wir haben um die 1,5 bis fast 2 Millionen Pensionisten in Österreich. Und wenn die sich jetzt aufgrund dieser Änderung in Zukunft einfach mehr leisten könnten, ne? Also das Leben genießen könnten und wirklich alle dann wieder einkaufen gehen können, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben, ist ja für uns alle gut, ne? Weil irgendwie kommt mir vor, sie vergessen dieses große Ganze, weil je mehr die Leute an Vermögen haben, jetzt nicht nur die Pensionisten, sondern alle und in weiterer Folge wir, es ist ja ein Win-Win für alle, ne? Erstens konsumieren wir wieder mehr, was in weiterer Folge dem Staat wieder Geld bringt, also im Sinne von Steuern. Aber zu weit wird oft nicht gedacht. Das ist immer nur so von 12 bis zum Mittags auf die Art, ne? Also null. Ja, und das ist das ja Problem.
Du darfst ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren durchaus eine stark steigende Anzahl an Pensionisten haben werden, dass das ist fürs einerseits oft besagte Pensionssystem noch schlimmer wird, aber auch, man darf ja nicht die Leute vergessen, die in diesem Pensionssystem sind, die Pensionisten. Du hast dieses staatliche Pensionssystem, du hast aber eine steigende Armut in der Pension und dann frage ich mich, wie geht denn das dann zusammen, wenn ich als Staat eh schon versuche, das irgendwie zu erhalten und trotzdem viele Pensionisten sich eigentlich schauen müssen, dass sie irgendwie die Miete bezahlen können und essen gehen können, obwohl sie ihr Leben lang 40, 45 Jahre oder länger gearbeitet haben, dadurch aber einfach einen sehr niedrigen Gehalt bezogen haben und durch diesen Durchrechnungszeitraum einfach eine sehr niedrige Pension auch teilweise bekommen. Und da entsteht wieder ein Effekt, den ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe jeden einzelnen Pensionisten, der sagt, ich habe mein Leben lang gearbeitet und kriege so eine Pension jetzt raus und kann mir hinten und vorn nichts mehr leisten. Und das sind halt einfach auch so Thematiken, die wir auch nicht so oft besprechen. Und da verstehe ich einfach, es gibt so viele Problemherde in diesem Bereich. Und das einfach abzutun mit, wir haben ein bewährtes System, ein Umlageverfahren, was sich in den kommenden Jahren, ja, wir sehen hier ein paar Probleme in den kommenden Jahren, aber danach wird sich's wieder stabilisieren. Wir können doch von keiner Stabilisierung reden, wenn wir Zuschüsse machen müssen. Ich lasse mir das ja noch irgendwo alles einreden, wenn wir keine Zuschüsse haben würden ins Pensionssystem und sagen, das geht sich jetzt gerade alles nur so aus, ist durchs Budget irgendwie ohne Zuschüsse finanziert und wir können das Geld, also das faktisch, was wir zuschießen müssen, woanders investieren, dann ist es ja noch irgendwie machbar. Aber wir geben so viel Geld fürs Pensionssystem aus und es eckt aber an allen Enden, dass auch ein Pensionist eigentlich nicht mehr zufrieden ist. Dann frage ich mich schon, wie das in der Zukunft aussehen soll. Und ich bin schon der Überzeugung, dass sich hier was ändern wird langfristig, weil einfach über den Generationswechsel eine andere Aufmerksamkeit diesem Thema zugeordnet wird, weil einfach viele nicht mehr die Pension als sicher ansehen werden, auch in jungen Jahren. Gerade auch diese Digitalisierung, also auch die Vereinfachung, einen Broker anzulegen, zu investieren, merkst du auch bei einer jungen Generation, dass das viel einfacher und viel intensiver gedacht wird. Dementsprechend wird sich was ändern, nur für den österreichischen Staat kann das noch Jahrzehnte dauern. Und diese positiven Effekte hättest du dann eigentlich erst wirklich auch wieder in Jahrzehnten. Und diese Zeit haben wir aber eigentlich.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen. Von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Nicht, und ich verstehe es auch nicht, dass wir dann vielleicht hier in 30 Jahren sitzen und sagen, ja, hätten wir denn schon 2025 so ein Modell wie Bold eingeführt? Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und da werden noch viele zurückschauen und werden sagen, ja, also da haben wir echt viel liegen lassen.
Ja, das ist das Hauptproblem, ja. Also, aber das sehen wir jetzt aktuell leider absolut kein Ausweg. Wie gesagt, wir können nur immer schauen, dass die um uns das ändern und vielleicht ein bisschen mutiger vorpreschen und wir dann vielleicht irgendwann irgendwie in die Richtung gehen können, weil sie dann irgendwann verstehen, okay, das ist kein Ersatz, weil sie glauben ja oft, und das ist das, was ich nicht ganz verstehen kann, die gewissen Parteien, die was halt was zum Reden haben, die glauben halt immer, das ist ein Entweder-Oder-Spiel, ne? Und das ist aber nie wurscht, in welchem Bereich. In dem Fall wäre es eine Ergänzung. In Schweden ist es eine Ergänzung. In Polen ist es vermutlich auch Ergänzung. Ne? Es ist einfach nur ein Investmentkonto, das steuerfreundlicher ist, ne? Dass man einfach nebenbei nutzen kann. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass man die Pension in Österreich, die ja heilig ist, absetzen würde, dass keiner mehr eine Kohle kriegt. Nein, das geht, das ist ja ein kompletter Blödsinn. Ne? Und was noch dazu kommt, war ein Fakt, wir werden immer älter, ne? Und das ist etwas, was irgendwie auch nicht unbedingt mit berücksichtigt wird, außer in dem Fall, dass wir halt einfach länger arbeiten müssen, um das irgendwie ein bisschen auszugleichen. Aber das de facto sind wir im Durchschnitt 20, 30 Jahre oft in Pension. Und ich traue mich zu wetten, mit der jetzigen KI-Thematik, mit den schnellen Ergebnissen, was wir überall kriegen, wurscht, also im Gesundheitsbereich zum Beispiel, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, in der wir solche extremen Sprünge machen werden von der Medizin in den nächsten 10 Jahren, wie noch nie. Weil wir halt einfach das Wissen der ganzen Welt haben, so auf die Art, gebündelt in einem Chatfenster, so eine Richtung. Also ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft jetzt, ich glaube, jetzt sind wir so bei der 80 Durchschnittsalter, wo wir erleben, dass wir da vielleicht auf 85 gehen. Und das ist halt da schon massiv. Ne? Wenn da jetzt die breite Bevölkerung vielleicht um 3, 4, 5 Jahre länger lebt im Durchschnitt, was das für Belastung wäre vom jetzigen Pensionssystem. Das heißt, am Ende des Tages ist es jetzt schon fast nicht mehr finanzierbar. Also ist es eh nicht, weil es zugeschossen wird. Und es wird ja nicht besser. Und wie gesagt, meine Argumente immer, die einzigen Optionen, was wir haben, um das irgendwie zu stabilisieren, ist entweder, also was wir jetzt aktuell haben, ist entweder Pensionsalter anheben, was ja gerade gemacht wird, und die Pensionen senken. Das sind die einzigen logischen Schlussfolgerungen, was man machen kann in der jetzigen Phase. Somit kommen wir nicht drum herum, dass man es ergänzen oder abändern in Zukunft, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Weil wir haben in Österreich ein Mindestgehalt oder Mindestsicherung und Anführungszeichen. Ne? So, jetzt fällst du vielleicht irgendwann, weil die Pension es einfach nicht mehr hergibt, drunter. Was wollen sie denn dann machen? Dann bist du ja komplett in der Armut. Du hast überhaupt keine Chance, dass du irgendwie lebst. Und das nur, weil man unbedingt festhaltet am uralten System, ohne irgendeiner Reformation oder irgendwas, was einfach ergänzt wird. Und das kann ich einfach nicht verstehen, weil es wäre so aufgelegt. Wir sehen es in Schweden, wir sehen es in Norwegen, wir werden es jetzt auch in Polen sehen. Wir brauchen es nicht neu erfinden. Und das ist das, was mir immer so fuchsteifels wild macht, dass da einfach immer geglaubt wird, wir müssen das komplette System ersetzen und was Neues machen und dann der große Aufschrei. Dabei ist es nur Ergänzung. Und man muss es ja nicht nutzen, dieses private Konto da irgendwas zu sein. Man muss es ja nicht nutzen. Wenn man sagt, Kapitalmarkt ist für mich nichts, aber wenn ich steuerlich besser vor, es interessiert mich nicht, das ist ein Scheiß, das ist ein Teufelswerk, keine Ahnung was, dann muss ich es ja nicht nutzen. Ne? Aber es soll einfach die Möglichkeit da sein. Und das Argument mit, das bietet nur den Reichen was, oder bitte 20.000 Euro oder was im Jahr steuerfrei, also da kann kein Mensch davon leben fast, der was an einer Familie zum Beispiel mit 20.000 Euro netto im Jahr, kommst nicht weit mit einer Familie, also braucht mir keiner erzählen, dass mit 20.000 Euro im Jahr steuerfrei die Reichen alle davon profitieren würden, so in dem Ausmaß, sich da rauszupfen können, die machen andere Themen, die haben die richtigen Steuerberater, die haben die richtigen Sachen, die haben die richtigen Länder, wo es vielleicht da ansässig sind, um genau so etwas zu vermeiden. Also dieses Argument, das hinkt an so vielen Stellen und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und deswegen, ja, ich kann es nicht verstehen, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich drüber rede, jedes Mal, wenn wir drüber reden.
Ja, und wenn das dieses reiche Argument jedes Mal kommt, dann mach's halt so, weiß ich nicht, wie es jetzt in Schweden und Polen ist, dann mach einen Freibetrag, der von mir aus auch ein bisschen niedriger noch ist, dann setz an diese Einheitssteuer mit 0,8, 0,9 und dann staffel die halt von mir aus noch einmal. Dann sag halt, wenn einer eine Kapitalertragssteuer zu zahlen hat von 1 Million, wo man dann sagen, okay, passt, also du zahlst 1 Million Kapitalertragssteuer im Jahr, da kommt schon ordentliches Vermögen rum, ja, dann zahlst halt nicht 0,8 oder 0,9, dann zahlst halt von mir aus 5%. Soll so sein von mir aus, aber dann kannst du auch dieses Argument noch immer entkräftigen, der wirklich noch mehr verdient am Kapitalmarkt, der zahlt halt ab staffelungsweise halt immer ein bisschen mehr, aber auch keine 20-30%, sondern halt gestaffelt oben nach oben mehr. Der Staat nimmt durch diese Summen ja noch mehr wieder ein und dieses Argument ist entkräftet quasi, weil du tust wirklich den Kleinen was gut, du hast einen Freibetrag für die Kleinen, du hast auch einen niedrigen Kosten, also niedrige Gebühren danach und staffelt sich erst dann hinten raus wieder. Quasi eigentlich wie beim Einkommen, dass du auch dann mehr bezahlst, desto mehr du verdienst. Und das wäre so einfach zu lösen eigentlich. Also ich bin echt teilweise auch immer geschockt, auch wie du das jetzt sagst. Das ist ja, wir könnten eigentlich zu uns zusammensetzen, ein Bier trinken und einfach nur losholen. Aber ist halt, ja, es ist halt, wie es ist, ja, leider.
Wir haben in der vorigen Folge mit Matthias haben wir das Thema Flat Tax besprochen, dass wir so eine einheitliche Steuer auf alles unter Anführungszeichen haben, ne? Dass wir davon ausgehen, dass es 16% wären, auf alles aber. Das heißt, Mehrwertsteuer, Einkommen auf Arbeit und so weiter und so fort. Auch sowas wäre, weil du sagst, Staffeln, ja, macht auf jeden Fall Sinn, nur wäre halt wieder, dann wäre das wieder komplex oder wieder kompliziert und dort und da. Irgend so Flat Tax, Steuerfreibetrag, die Käst senken auf ein Minimum, so auf die Art, wo du sagst, da macht der Staat trotzdem noch, weil, wie gesagt, wenn man dieses Zeichen setzen würde, wenn man sagen würde, Freunde, ab heute ist der Stichtag, jetzt geht's, jetzt gibt's 10.000, 20.000 Euro Freibetrag für Kapitalanlagen, für alles, was da reinfällt, für jeden. Also ich traue mich zu wetten, dass von diesen 330 Milliarden Euro auf den Sparbüchern mindestens 5 oder 10% relativ schnell reinfließen, oder vielleicht sogar mehr, und dass das so einen Push geben würde für den ATX in Österreich, für den Kapitalmarkt, für uns oder für unser Vermögen von den Österreichern und Österreicherinnen, und aber auf der anderen Seite genauso für unsere Unternehmen, die dadurch dann wieder Kapital kriegen, und natürlich auch für den Staat, weil der da dann fett kassieren, weil die 10.000, 20.000 Euro sind relativ schnell aufgebraucht, wahrscheinlich an freien Betrag, für viele. Und trotzdem würde es jeder feiern, ne? Also ich glaube, dass das so ein super Zeichen wäre, um endlich mal zu sagen, schau, ja, Kapitalmarkt, weil das ist wichtig für uns, das gehört dazu. Wir sind in einer Zeit, wo wir das alle brauchen und brauchen werden. Und wir als Staat sagen, ja zum Kapitalmarkt, wir unterstützen das, wir unterstützen eure private Vorsorge. Ihr geht das Risiko selbst ein, nicht der Staat, ne? Aber das kommt halt einfach nicht. Wir reden jetzt von Preisregulierung, wir reden von irgendwelchen Eingriffen, von höheren Steuern vielleicht am besten etc. Also sie haben immer nur das Rezept höhere Steuern, anstatt sie einfach mal die Steuern vielleicht senken oder überlegen, wie könnte man das einfach attraktiver machen für alle, nicht nur für die Reichen, wie es immer so heißt, sondern für alle. Der, was auch nur 10 Euro investieren kann, so auf die Art, der wird sich trotzdem freuen, wenn er nicht am ersten Euro Steuern zahlen müsste, ne? Also, ja, das ist halt einfach so weit weg gefühlt und das ist leider echt ärgerlich.
Ja, und es ist halt immer einfacher, wenn man sagt, na gut, dann erhöhe ich da halt einmal ein paar Steuern oder so, und meine Amtszeit ist halt gerade mal 5 Jahre, maximal vielleicht einmal, wenn du es verlängerst, 10 Jahre, okay, länger wird es nicht werden. Und auch hinter mir die Sinnflut, das ist das Grundproblem auch, dass es einfach selten im politischen Spektrum nicht sonderlich langfristig gedacht wird und dann auch immer nach hinten verschoben wird, die anderen hintenrum, wenn es ändern. Und wir haben ja quasi alles Mögliche in dieser Zeitperiode getan und das hört man ja in vielen Bereichen. Und es ist halt leider sehr schade, und diese Unbeständigkeit schafft eben auch keine Beständigkeit bei solchen Themen. So, und auch wenig Änderung, ja. Du kannst doch nicht immer nur am Finanzminister draufbecken, weil der Finanzminister ist zwar der ja quasi hier am weitesten am Hebel sitzt, aber er entscheidet das bei weitem nicht alleine, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz dahinter, da hängt die ganze Regierung dahinter, da hängt die ganzen Parteien, mit der du in der Regierung sitzt, dahinter. Also selbst wenn du einen Finanzminister hast, der pro Kapitalmarkt ist, was wir ja auch schon hatten, heißt das auch wiederum nicht, dass es zu einer Änderung kommt. Dementsprechend, ja, lange Rede, kurzer Sinn, in den nächsten Jahren wird es schwierig, aber ich gebe auch selbst die Hoffnung nicht auf. Ich meine, wir sind ja auch selber langfristig investiert, du brauchst es ja nur einmal ändern und die Welt schaut schon wieder anders aus. Dementsprechend, wir sind noch jung und müssen wir uns an dem festmachen, dass das noch Gott sei Dank Zeit hat. Aber es geht jetzt nicht nur um irgendwelche steuerlichen Befreiungen, sondern einfach, dass dieses System sukzessive jedes Jahr abbaut und es einfach immer noch teurer wird. Und du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube, du verärgerst einfach die Bevölkerung nur noch mehr, wenn du dann einfach irgendwann ein Antrittsalter von 70 hast oder halt die Pensionen runterkürzen musst, weil du sagst, es geht sich halt einfach nicht mehr aus, und dann setze ich halt nicht bei den großen Pensionen nur an, sondern dann trifft es auch irgendwann mal die breite Bevölkerung. Und das will wohl auch keiner haben. Dementsprechend sollten sich alle bemühseligen, alle an einen Strang ziehen und versuchen, hier jetzt wirklich einmal einen Ansatz zu finden. Auch wenn jetzt hier im Regierungsprogramm nichts Großartiges steht und auch Finanzminister Matterbauer jetzt da nicht in den letzten Interviews jetzt auch nicht sonderlich positiv gegenüber dem Kapitalmarkt war, auch wenn er ihn immer als wichtig dargestellt hat. Aber in der Zukunft muss sich etwas ändern. Ich weiß nicht, wie groß der Druck werden muss dafür, dass sich was ändert. Aber in die Richtung werden wir irgendwann noch kommen. Da bleibe ich trotzdem optimistisch. Vor allem, wenn andere Länder wie die Polen habe ich jetzt ehrlicherweise nicht auf der Agenda gehabt. Ich wusste nicht, dass die Polen da irgendwie was planen in der Richtung. So, und von jetzt auf gleich ist es da. Und ich hoffe ja doch, dass das irgendwie auch einmal in die ganzen Ministerien, also im Finanzministerium auch mal aufschlägt, solche Änderungen. Dass man vielleicht einmal, wenn sich die auf EU-Ebene treffen oder so, dass es vielleicht auch hier mal irgendwie einen Austausch dazu gibt. Dass das sagt, hey, Fazit nach einem Jahr ist gar nicht mal so schlecht. Steuernahmen sind trotzdem da. Auch wenn wir der Bevölkerung mehr Möglichkeiten geben. Wir schenken ihnen ja nicht alles, sondern wir geben ihnen ja nur Möglichkeiten, um zu investieren. Und dann partizipieren wir als Staat halt ein bisschen mit.
Voll, also gutes Argument, ja. Und ja, und dann gehen wir zum nächsten Thema, das auch nicht unbedingt sehr positiv ist, aber es ist halt einfach relevant für uns, nicht nur das Thema Investieren und so weiter, sondern auch, dass wir in Österreich aktuell das einzige EU-Land sind, das eine Rezession hat, 2025, also wir sind wirtschaftliches Schlusslicht. Auch in dem Fall schaut es aktuell nicht sehr gut aus. Laut der EU-Kommission sind wir das dritte Jahr in Folge schrumpfend, also das BIP. Und das auf der anderen Seite, wo ganz Europa eigentlich größtenteils wächst, insbesondere die Polen, also die sind halt wirklich aktuell auf einem wirklich aufsteigenden Ast in vielen Bereichen, was echt gut ist. Am Ende des Tages ist das Gesamtpaket EU und so weiter, wir unterstützen uns alle gegenseitig oder so soll es ja sein. Österreich ist halt aktuell minus 0,3%. Also kein Wirtschaftswachstum, sondern Abschwung. Und ja, unsere Inflation aktuell im Juli war 3,5%. Die Prognose liegt bei 2,9% fürs Jahr. Der EU-Schnitt ist 2%, wie wir alle wissen, das ist ja das Ziel, funktioniert nicht. Budgetdefizit haben wir 4,4%. Die Maastricht-Linien oder das Limit wäre eigentlich 3%. Also auch da sind wir weit drüber. Die Arbeitslosenrate 5% ist bei uns gut in Österreich, das ist das einzige Vorteil, aber wir haben trotzdem ein bisschen ein Problem. Und jetzt haben sie zwar, also letztes Jahr im November haben sie prognostiziert, dass wir 1% wachsen werden, jetzt sind wir schon bei minus 0,3%, also schaut nicht so gut aus. Und die Inflationserwartung war bei knapp 2,1% und sind wir fast bei 3. Also es geht alles ein bisschen in die falsche Richtung. Hoffentlich geht es in Zukunft wieder aufwärts. Die Gründe sind halt auch immer das Problem. Rückläufige Investitionen, nein, wenn wir einfach keine Attraktivität haben bei uns in Österreich, insbesondere bei Firmengründungen, bei irgendwelchen Möglichkeiten zu investieren, damit du halt einfach als Investor was hast, weil ich gebe nicht da Risikokapital her, wenn ich davon nichts habe, das ist ja logisch. Dann stagnierender Konsum, nein, wenn es die Inflation steigt, wenn die Preise steigen, wenn das Haselnuss oder die Haselnüsse steigen, dann haben wir halt ein Problem, weil dann kaufen wir es nicht mehr so gern, dann kaufen wir vielleicht nur noch eine Abwackung, machen wir nicht mehr so viel Haselnusskuchen und dann ja, schaut es auch wieder schlecht aus. Ne? Genauso die hohen Energiepreise und die Produktionskosten, was dann dadurch kommen, ist auch wieder schwere Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, die Unternehmen, die Kunden kaufen beim Mitbewerber, der vielleicht in einem anderen Land sitzt. Ne? Also es sind alles so Sachen. Und natürlich gewisse Exporte, Importe. Und was da immer spannend ist, Österreich ist ja mittlerweile relativ unattraktiv für Unternehmen zum Ansiedeln. Das Gegenteil wäre Irland, Steueroase, was wir wissen. Die schwimmen aber im Geld. Die machen Milliardenüberschüsse durch die Steuern. Und jetzt, was ich vorhin auch noch gelesen habe, Schaffhausen in der Schweiz, die locken jetzt die Firmen mit noch niedrigeren Steuern. Und jetzt hat der US-Konzern seinen Sitz von den USA zuerst nach Irland verlegt. Und jetzt in die Schweiz, und der hofft sich dadurch über 10 Jahre 300 Millionen Euro mehr an Steuern zu ersparen als in Irland. Das heißt, angenommen, er wird jetzt bei uns sitzen, dann wird er so viel mehr Steuern zahlen. Natürlich ist es wichtig, dass die Firmen das zahlen, aber man darf nicht vergessen, die bringen Millionen, Milliarden an Steuereinnahmen. Und du kannst es, auch wenn immer viele sagen, die Großkonzerne, die zahlen keine Steuern. Ja, aber in Relation, wie viel die bringen, auch wenn es für mich nur 5 oder 10% zahlen, an Cash, was die wirklich bringen können, was die vermacht haben. Ne? Allein in Irland hat Apple 13 Milliarden an Steuern gezahlt, letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Und das ist halt schon krass. Ne? Obwohl die im Vergleich weit weniger zahlen. Bei uns würden es theoretisch wahrscheinlich 50 Milliarden zahlen müssen, warum sollen die dann auch zu uns kommen? Aber wir haben jetzt dafür keine 50 Milliarden, sondern nix, ne? Und die Iren, die haben dadurch 13 Milliarden gekriegt. Also das ist schon ein blauer Unterschied. Ist halt immer ein bisschen schwierig gesagt, aber grundsätzlich wäre es halt sehr interessant. Und da bin ich wieder auf dem Punkt, wo ich sage, europäische Steuer wäre interessant. Die hätten es ja auch irgendwie geplant gehabt. So ein Flat Tax vielleicht für Großunternehmen. So viel zahlst du und du kannst dich in der ganzen EU ansiedeln. Das wäre natürlich super geil. Aber das funktioniert halt leider auch nicht. Ne? Bei uns in Österreich ist es halt leider eher uninteressant für große Konzerne, die Sitze zu verschieben. Ne? Das wäre halt auch der Gamechanger, wenn man da ein bisschen entgegenkommen würde. Weil halt einfach da viel Geld da ist. Aber was, dann sind halt die Stimmen wieder groß. Ja, aber die zahlen nur 5% oder nur 10% Steuern. Da wird nicht geschaut, wie viel die an wirklich Cash bringen, sondern nur wie viel Prozent. Na, weil es ja unfair. Ja, das ist auch etwas, was uns halt leider nicht unbedingt nach vorn bringt, weil halt immer mehr abwandern oder gar nicht zu uns kommen wollen. Ja.
Ja, es ist, du hast es ganz gut beschrieben. Es ist eigentlich ein wirklich mittlerweile schlimmer Teufelskreislauf, in den sich da Österreich reinmanövriert hat. Du hast die Zahlen ja alle genannt. Es gibt jetzt nicht viel Positives zu sagen. Im Gegenteil, Europa entwickelt sich langsam wieder etwas nach vorne. Vor allem, wenn man das eben mit Österreich vergleicht. Österreich, absolutes Schlusslicht. Und das Problem ist, die EU, die wartet halt nicht auf Österreich. Wir sind halt jetzt nicht das Riesenland in der EU. Wir sind zwar jetzt nicht nix, aber es wird halt einfach nicht auf uns gewartet. Allein wenn ich die Zinssenkungen hernehme, die einfach stupide durchgezogen worden sind, das würdest du doch nie machen, wenn eine Durchschnittsinflation von 3,5% in der EU wäre. So, aber Österreich hat sie. Und warum? Sie ist ja auch wieder gestiegen. Das kommt ja noch dazu. Also die war ja schon einmal auf unter 3%. Mittlerweile sind wir wieder auf 3,5%. Und das sind einfach diese negativen Effekte, weil sich die anderen Länder rund um uns halt wieder besser entwickeln und Aufschwung bekommen und wir einfach nicht aus diesem Kreislauf rausbekommen. Uns tun halt diese Zinssenkungen in dem Fall jetzt nicht so gut wie anderen Ländern. Und das ist halt das Hauptproblem. Dann haben wir ein massives, marodes Budget. Du hast es angesprochen, 4,4% des BIPs. Das ist historisch schon mal richtig schlecht. Nimmt man mal jetzt Corona und ein paar Krisen weg, ist das eigentlich für ein normales Jahr ohne große Krisen, ist das eine absolute Katastrophe. Also Österreich war ja nie so der Weltmeister in einer schwarzen Null, sage ich einmal, am Ende des Tages. Aber wir hatten es einmal, glaube ich, 2019 und das war sowas von gering, dass es eigentlich vernachlässigbar war. Und 4,4%, das ist ja nicht wenig. Da reden wir ja wirklich von wirklichen Milliarden. Und diese Maastricht-Linien gibt es ja jetzt auch nicht zum Spaß. Also diese 3%, da sind wir ja dann auch nochmal weit entfernt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir kein Geld für Investitionen. Ganz großes Problem. Kein Geld für Investitionen. Haben gleichzeitig ganz schlechte Rahmenbedingungen. Und dann frage ich dich natürlich, wie sollst du aus dieser Situation dann eigentlich wieder rauskommen? Auch eine Arbeitslosenquote ist ja noch okay, wenn du das positiv herausstreifen willst. Aber selbst hier waren wir mal Spitzenreiter in der EU mit einer 3 vorne, also 3, irgendwas Prozent. Jetzt stehen wir bei 5,3%, was ja da verhältnismäßig noch okay ist zu anderen EU-Ländern. Nichtsdestotrotz hakt es an allen Ecken und Enden und ich bin echt gespannt in den nächsten Monaten, aber das ist ein langfristiges Problem, das kann ich dir jetzt schon sagen, über die nächsten Jahre, wo sich da Österreich hin driftet. Und ich sehe es halt auch wie so eine Eisscholle im Prinzip. Wir driften halt quasi von der Antarktis weg und versuchen irgendwie dann auch dran zu bleiben, aber am Ende des Tages landet man irgendwo in Europa und schmelzen. Und das ist, glaube ich, mir persönlich tut das schon sehr weh, als Österreicher das zu sehen. Ich habe es eigentlich immer in Erinnerung als ein sehr stabiles und wohlhabendes Land, mit einer niedrigen Inflation, mit einer niedrigen Arbeitslosenquote, mit einem kleinen Wirtschaftswachstum. Österreich natürlich jetzt, seit ich jetzt mit meinen 30ern, weil jetzt auch nicht das große Wirtschaftswunder miterlebt, noch in den 50er, 60ern, 70ern, 80ern, aber trotzdem stabil, alles relativ stabil. Schulden in einem gewissen Rahmen, die haben wir auch nicht angesprochen, weil die Schulden haben ja ein absolutes Rekordniveau. Da sind wir ja schon bald in Regionen, also wir klettern wirklich Richtung Italien, Griechenland irgendwann, wenn wir so weitermachen. Es fehlt zwar noch ein gutes Stück, aber warum? Weil wir ja mal viel weiter unten waren. Mittlerweile haben wir eine 8 da vorne, glaube ich, stehen. Also
mehr als 80% der Wirtschaftsleistung, glaube ich, pro Jahr haben wir mittlerweile, wenn nicht sogar 90 bald, wenn wir so weitermachen. Das ist schon massiv. Wir haben halt früher immer in der Kategorie so 40%, 50%, 60% gewesen. Und wir bauen massiv Schulden auf und wissen aber irgendwie auf keine Art und Weise, wie wir das jemals eigentlich bestreiten sollen. Und da, wir sind eigentlich gerade damit beschäftigt, kurzfristig Löcher zu stopfen und sehen aber nicht das ganz große Bild. Und ich glaube, das wird uns langfristig noch viel, viel Geld kosten.
Und die, die das ändern könnten, die denken, da ist ja nicht so weit, beziehungsweise die arbeiten halt, wie wir wissen, leider nicht unbedingt so wirklich zusammen in vielen Bereichen. Und das ist jetzt die innenpolitische Geschichte. Wir haben gesagt, wir wollen nicht unbedingt so auf Finanzminister hinbecken. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch zwei Personen mitnehmen. Und zwar einmal den Markus Matterbauer von der SPÖ, den Finanzminister, und den Wirtschaftsminister, den Hartmannsdorfer, um auf die zwei Sichtweisen da ein bisschen zu zeigen, was die so in den letzten Monaten jetzt eigentlich so gesagt haben, beziehungsweise was deren Pläne sind. Und bei Matterbauer wissen wir ja, die Budgetkonsolidierung, das ist klar, er muss einsparen, die 6,4 Milliarden und 8,7 in 2026, also 6,4 in 2025, mit Kürzungen Umweltförderung, Klimabonus, Beiträge für Pensionisten erhöht, verschiedene Behördenwege wieder teurer gemacht und so weiter und so fort. Das Erbild ist defensive Krisenmanagement. Das ist halt ein bisschen vielleicht alles Problem, zu wenig trauen, zu wenig mutig, aber er kriegt dann halt wieder eine über den Deckel, ne? Von seinen Parteiangehörigen, von vielen anderen, von den Medien natürlich, von den Gegenparteien, das ist eh vollkommen klar. Aber ich glaube, eine Mischung wäre gut, weil zum Beispiel der Hartmannsdorfer von der ÖVP, also der Wirtschaftsminister, der hat gesagt, die ÖBAG neu wäre halt wichtig, weil das ist ein Staatsholding mit Investitionen, die haben gewisses Kapital, die haben eine gewisse Finance Power, die wir nutzen können für Österreich. Das wäre ja das Ziel davon, bis zu einem gewissen Grad, dass man dort weiterdenkt, ohne dass man sagt, Regulierung oder mehr, was sind Sonderabgaben oder Sondersteuern, sondern wirklich das, was da reinkommt, auch sinnvoll nutzen für, was sind Wasserstoff, Energie, für Schlüsseltechnologien, für Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite möchte auch Verfahrensturbo ist es da genannt worden, es soll halt einfach Firmengründungen einfach schneller gehen, dass die Genehmigungen schneller gehen und alles digital, ne? Also alles mehr in die Zukunft bringen und viele Modernisierungen, viele Exportoffensiven, dass wir halt einfach auch mitspielen können, weil wir haben gute Unternehmen da, wurscht, ob sie jetzt börsennotiert sind oder nicht, wir haben weltweite Marktführer, nur die müssen halt da dementsprechend positioniert werden, die müssen auch dementsprechend die Möglichkeit haben, mitzuspielen weltweit. Und nur so geht's. Und gut wäre halt, wenn es einfach eine Kombination wäre aus den beiden, wenn die zusammenarbeiten würden, nicht dagegen. Das ist halt natürlich schwarz-rot immer schwierig, ne? Zwei verschiedene Persönlichkeiten genauso schwierig. Aber es wäre halt gut, wenn die sich auf einen Tisch setzen, also wirklich, jetzt so bildlich gesprochen, die setzen sich hin, jeder hat seinen Zettel mit den Themen und sie schauen, wo kommen wir sinnvoll für Österreich zusammen, nicht für irgendeine Partei, für irgendeine eigene Lobby oder irgendwas, sondern wo macht Sinn für alle? Und das wäre halt gut, nur da sind wir halt leider in Österreich nicht so weit. Und die zwei Sichtweisen wollte ich noch mit einbringen, weil ich mir denke, es hat jeder so seine gewisse Sichtweise. Wie gesagt, beim Matterbauer, der muss einsparen, das ist vollkommen klar, weil sonst kriegen wir von der EU auf den Deckel, von dort und überall. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts investieren sollen, dass wir nicht irgendwie weiterkommen sollen, weil irgendwann sind die Einsparungen, sollten eigentlich wieder aufhören. Irgendwann sollten wir mit diesen Einsparungen ja wieder ein bisschen Kapital überhaben oder halt einfach wieder Möglichkeiten haben, mehr zu machen. Und wir können das nicht einfach in die Zukunft schieben und sagen, werden wir schon irgendwann machen oder die nächste Regierung oder was, sondern da müssen wir halt klein anfangen. Da müssen wir halt starten mit so kleinen Sachen wie vielleicht einen Freibetrag oder andere Sachen. Ne? Und das ist halt das Problem. Wir kommen halt irgendwie nicht weiter. Wir haben immer nur ein Thema, das machen wir jetzt rigoros und dann geht halt nichts weiter. Und die müssen sich weil Wirtschaftsminister und Finanzminister sind doch zwei Parts, die eigentlich wichtig zusammenspielen sollten, damit was weitergeht, ne? Weil die Wirtschaft ist wichtig in Österreich, das ist überall wichtig und für uns natürlich, für unseren Wohlstand, den wir jetzt in den letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, unsere Eltern, unsere Großeltern aufgebaut haben, damit der halt bestehen bleibt und damit wir mitwachsen können, mitsteigen können, nicht absteigen, ne? Und das ist halt, wäre halt wichtig, wenn die zusammenarbeiten, aber natürlich alle zusammenarbeiten da drin, weil das wäre ja der Sinn davon, aber ja. Ja. Hast du noch irgendeine Erklärung zu hören?
Nein, ich stimme da schon zu jetzt. Man hört ja auch oft, es wird zusammengearbeitet, wir müssen konstruktiv zusammenarbeiten, hin oder her. Na, die sind ja auch in einer Regierung, es ist vielleicht ein bisschen so eine Zwecksgemeinschaft. Aber das ist ja nichts Neues. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer Regierungen. Ich glaube, das letzte Mal, dass eine Partei in Österreich regiert hat, war mit Kreisky in den 80ern oder so. Also es gibt immer in der politischen Ebene den Punkt, diesen Konsens zu finden. Und da habe ich immer das Gefühl, früher hat das dann doch um einiges besser funktioniert. Gerade die zwei Großparteien, SPÖ, ÖVP, haben sich über die Jahre jetzt leider relativ auseinanderdividiert. Die waren sich mal schon um einiges näher, als es mittlerweile sind. Und du merkst halt die Differenzen stark. Nichtsdestotrotz ist das nicht unser Kaffee der Bevölkerung quasi, sondern die wurden gewählt, um Österreich gut durch die nächste Legislaturperiode zu führen. Und ja, es sind schwere Zeiten und ich stimme dir dazu. Ein Finanzminister muss sparen und es gibt auch genug Sparpotenzial. Also das muss man auch erwähnen. Sparpotenzial gibt es in Österreich genug. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da nur in der Investitionsschiene sind. Aber allein aus dem wirtschaftlichen Gedanken heraus, das ist ganz einfache Ökonomie schon. Es ist einfach logisch, dass Investitionen auch Wachstum bringen können und müssen. Und auf dem wirst du nicht drum herum kommen. Das heißt, du musst jetzt in einem engen budgetären Rahmen schauen, dass du trotzdem gewisse Schräubchen drehen kannst, um hier zu Investitionen zu kommen und den Wirtschaftsstandort Österreichs weiter zu forcieren und nicht links liegen zu lassen und zu schauen, dass er doch irgendwie eine gewisse Attraktivität behält. Und ich glaube, natürlich war es schon mal einfacher, ein Minister von Österreich zu sein. Es ist jetzt fast schon wurscht, welcher Bereich das ist, weil da kannst du auch eine Sozialministerin hernehmen oder auch einen Verteidigungsminister, der sparen muss, wahrscheinlich einen Innenminister, der auch viele Sorgen hat. Also es ist halt egal im Prinzip. Es ist eine schwere Zeit, aber besonders für Österreich ist es eine sehr schwere Zeit zurzeit. Und ja, es wurden viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Das ist jetzt meine Meinung dazu und das sehe ich genauso, gerade wenn ich sehe, wie viel Geld eigentlich ausgegeben wurde in den vergangenen Jahren, was einem halt jetzt auf den Kopf fällt. Ja. Und die Inflation ist halt der Punkt, das kriegst du halt nicht mehr so in den Griff, wie du dir das gerne vorstellst. Und das wird einfach ein langfristiges Problem bleiben, da bin ich überzeugt davon. Ich glaube, wir werden auch in den nächsten Folgen noch in der Zukunft, in den nächsten Monaten und Jahren diese Thematik noch das eine oder andere Mal aufgreifen, weil es jetzt ein Thema ist, was jetzt nicht von heute auf morgen leider Gottes verschwinden wird. Man kann nur hoffen, dass wir mal auch in einer Podcast-Folge sitzen werden, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir reell wieder mal ein Wirtschaftswachstum. Da werden wir aber nicht mehr heuer hier sitzen, sondern wenn wir bestenfalls nächstes Jahr hier sitzen und über das sprechen. Und dann muss man halt schauen, dass es in die richtige Richtung geht. Und selbst wenn sich das, wenn wir das wieder in den Griff bekommen sollten, auch budgetär, dass wir Richtung 1-2% Defizit kommen pro Jahr, was ja in der jetzigen Sicht schon positiv wäre, aber noch immer negativ zu sehen ist, dann ist halt die Frage, wie reagiert die Politik immer dann drauf? Das ist halt meine größte Sorge, dass die dann halt wiederum sagen, naja, jetzt entspannt sich ja das Ganze, jetzt gehen wir halt wieder irgendwann mit der Gießkanne spazieren, geben hier Förderungen, driften halt wieder ab vom eigentlichen Problem und kümmern uns wieder um Thematiken, die eigentlich Randprobleme sind.
Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt, obwohl wir schon fortgeschritten sind in der Zeit, noch kurz in den Community-Blog. Das ist nämlich Matthias sein Lieblingsblog und wenn ich den wieder auslasse, dann kriege ich wieder eine auf den Deckel. Somit habe ich da heute eher keine Fragen, sondern eher zwei Kommentare mitgebracht, nämlich einen Kommentar zu einem Instagram-Posting zum Reel für die besten Broker in Österreich. Und da ist der Kommentar gekommen, ich kaufe meine Aktien auf Bitpanda genauso wie meine Kryptowährungen. Okay, Problem ist nur vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern Aktien auf Bitpanda sind keine echten Aktien, das sind Derivate. Das heißt, darauf ist keine CAST fällig, sondern progressive Steuer, die ja bis zu 50% in Österreich betragen kann. Bedeutet auf der Umkehrseite, Bitpanda ist für Aktienderivate, also für Aktien oder ETFs, nicht steuereinfach. Das heißt, du musst dich selber darum kümmern, weil die gar nicht wissen können, in welcher Steuerklasse du bist. Somit ist Bitpanda und Co. nur interessant in Österreich für Kryptos, weil dort sind sie steuereinfach, das heißt für Kryptos, weil da gibt es natürlich eine
Verpflichtend. Genau, es ist verpflichtend rechtlich, dass die Bitpanda die Steuer abführen muss.
Genau, und es ist vollkommen klar, dass Kryptos mit 27,5% mittlerweile besteuert werden. Und bei Derivaten ist es eben anders. Also Bitpanda ja für Kryptos, aber nicht für Aktien. Also wenn jemand dort Aktien kaufen will, bekommt man eben ein Derivat und das ist eine andere Steuerklasse. Also bitte aufpassen. Man kann beides nutzen, aber ich würde halt eher vorschlagen, Bitpanda nicht für Aktien zu nutzen. Und weniger eine Frage, eher mehr eine Hoffnung. Der Alex, der hat uns auch bei Instagram geschrieben, dass er hofft, dass wir mit unseren Inhalten endlich Entscheidungsträger zum Umdenken bringen können. Das hoffen wir natürlich auch. Und er fragt uns aber auch, wie er uns bei unserer Mission unterstützen kann. Und das ist jetzt ganz einfach. Das könnt ihr alle, die ihr alle zuhört. Zuerst einmal 5 Sterne für den Podcast. Einmal danke. Gell? Dann den Podcast natürlich teilen, unsere Instagram- und YouTube-Kanäle teilen. Und zu guter Letzt, der wichtigste Punkt, sprecht mit euren Freunden, eurer Familie über das Thema Geld. Es ist nämlich kein Tabuthema, es ist ein wichtiges Thema, insbesondere wie man damit umgeht und langfristig sich damit was aufbauen kann. Und nur so helft ihr uns allen und natürlich uns auch bei unserer Mission weiterzukommen, weil ihr darüber sprecht. Das ist mein Abschluss. Ja, heute habe ich ein bisschen ein Problem in Reden teilweise, weil ich bin vor ein paar Stunden war ich noch auf dem Größer Volksfest, ne, und habe noch mitgegrölt bei den Draufgängern. Und heute habe ich anscheinend ein bisschen ein Problem mit dem Reden. Aber nachdem wir jetzt eh schon am Ende sind, Markus, hast du noch ein paar Schlussworte oder sind wir soweit fertig?
Ja, also ich möchte auch noch ergänzend sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Alle, die uns zuhören, ich mache es jetzt mal ein bisschen dramatisch. Müsst ihr euch vorstellen, wir zwei haben ein Virus und ihr steckt durchs Hören, steckt euch jetzt alle damit an und ihr geht jetzt in euren Freundeskreis, in euren Familienkreis etc. und steckt weiter alle damit an. Und wir wissen ja mittlerweile, wohin das führen kann. Das heißt, ihr kannst echt viele, viele Leute damit erreichen. Ich meine das jetzt natürlich sehr positiv. Und versucht, wenn ihr uns zuhört, auch selber schon angefangen habt mit dem Investieren oder auch schon länger investiert, versucht wirklich euer Umfeld davon auch zu überzeugen. Das ist ein wichtiger Schritt, auch nicht nur jetzt wir haben heute viel über die politische Ebene gesprochen, über Verantwortungsträger, aber gerade jeder Einzelne kann da schon auch was bewirken. Wir jetzt als Finanzverstehen sind quasi so die vorne stehen und auch ein bisschen diese Schnittstelle sind zwischen euch und den Institutionen oder der Politik und den Unternehmen, aber wichtig ist, desto mehr Leute dafür ein Gespür bekommen, desto mehr Leute es verstehen, desto mehr Leute mit dem Investieren starten, desto mehr wird auch langfristig ein Druck erzeugt werden auf die Gesellschaft, auf die Politik, hier in die richtige Richtung zu kommen. Und ja, das sind im Prinzip jetzt meine Abschlussworte gewesen. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder mal dabei sein kann und ja, viel Spaß beim Investieren.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.